Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast. Meine heutigen Gäste sind zwei bekannte Pianistinnen, Ferhan und Ferzan Önder. Herzlich willkommen bei Care.
Dankeschön. Danke.
Hallo.
Ferhan und Ferzan Önder zogen mit 7 Jahren vom türkischen Tokat mit ihren Eltern nach Ankara. Sie begannen erst im Alter von 10 Jahren Klavier zu spielen und ihre große Begabung, gepaart mit einem hohen Maß an Disziplin und auch Förderung durch ihre Familie, trug sehr bald Früchte. Sie studierten an der Universität für Musik und darstellende Kunst in Wien. Ferhan und Ferzan Önder gastierten bei international renommierten Orchestern und arbeiteten mit zahlreichen namhaften Dirigenten zusammen. Außerdem wurden sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich, dass Sie heute hier zu Gast bei Care sind. Und ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt, dass Sie erst unter Anführungszeichen mit 10 Jahren begonnen haben, Klavier zu spielen. Das ist jetzt für einen Laien relativ spät, wenn man bedenkt, wie bekannt Sie sind und was Sie für eine Karriere machen. Wie sind Sie drauf gekommen, dass Sie anfangen, Klavier zu spielen? Und wann haben Sie gemerkt, Sie können das alle beide so wahnsinnig gut?
Naja, wir haben zwar mit 10 Jahren angefangen, aber schon mit früheren Kindheit sind wir mit Musik aufgewachsen. Vater ist begeisterter Musikliebhaber, außerdem auch Chordirigent gewesen damals. Mhm. Beruflich nicht, aber als Hobby. Und die Mutter hat immer erzählt unserer Mutter, dass unsere Großmutter auch Klavier gespielt hat. Haben wir natürlich nie gehört, aber es war auf jeden Fall Interesse da. Und unser Bruder, wir haben noch einen älteren Bruder, er ist dann auch also mit 9 Jahren nach Ankara Großstadt gegangen, alleine, um dort auch Klavier zu studieren. Und so sind wir auch nach Ankara gekommen und die Eltern wollten auch, so wie unsere Brüder, dass wir auch Aufnahmeprüfungen machen, Konservatorium. Mhm. Müsste nicht unbedingt Klavier sein, könnte auch Ballett sein oder Harfe, wollte unsere Mutter. Aber da haben wir dann gleich angefangen mit Klavierunterricht und weil wir auch zu zweit sind und also unser ersten Klavierlehrer war auch selber Klavierduo und sie haben gesagt, von den beiden möchten wir ein Klavierduo aufbauen. Das war schon von Anfang an.
Das war von Anfang an
ja,
geplant.
Von Anfang an geplant. Und hat auch gut geklappt, weil außerdem natürlich wir genießen es, zusammen auf der Bühne zu sein. Und als Kinder ist es nicht einfach, alleine zu üben. Es hat uns gleich Spaß gemacht, zusammen zu spielen.
Es liegt natürlich auf der Hand, dass ich Sie das frage, aber als Zwillingsschwestern sagt man ja, dass man so verbunden ist und dass das ganz speziell ist. Also das kann ich mir alles gut vorstellen, aber ich habe selber auch ein Instrument gelernt, wie ich ein bisschen jünger war, habe ich anfangen müssen, dürfen. Und es war nicht leicht, also mich zum Üben zu überreden und zu dieser wahnsinnigen Disziplin. Also wie schafft man das dann, wenn man zwei so junge Kinder hat, dass die haben, ihr habt immer gleichzeitig Lust gehabt, Klavier zu üben?
Naja, als Kinder diszipliniert zu üben, ist wahnsinnig schwierig. Mein Sohn ist 11 und ihn zum Üben zu motivieren, es ist wirklich, wirklich nicht einfach. Und das ist natürlich unser Vorteil gewesen, weil wir Zwillinge sind. Gegenseitig haben wir uns sehr motiviert und auch wir haben uns damals, jetzt lange nicht mehr, aber als Konkurrenz gesehen. Und als ich gesehen habe, also meine Schwester hat, okay, 3,5 Stunden geübt, ah, okay, jetzt werde ich eine halbe Stunde mehr üben und ich habe 4 Stunden geübt und dann hat sie das gesehen, oh Gott, sie hat vier Stunden geübt, jetzt werde ich 10 Minuten noch länger üben. Und so gegenseitig haben wir uns wirklich sehr motiviert.
Das heißt, ihr habt euch angespornt und es war so ein gesunder Wettbewerb.
Ja. So. Genau. Es war wirklich gegenseitige Unterstützung eigentlich, kann man sagen.
Und Ferhan, Sie haben gesagt, dass von Anfang an klar war, ihr sollt ein Klavierduo werden. Das heißt, man hat von Anfang an auch ein bisschen die Marke mitgedacht, oder? Weil wenn ihr ein Duo werdet, ihr seid Zwillingsschwestern, das ist ja was sehr Besonderes.
Ja, also wir sind auch sehr nah. Wir auch verstehen uns sehr, sehr gut. Und natürlich, dass man mit Schwester, die man so liebt und so nah ist, auch Beruf teilt und auf den Reisen ist und spielt, macht Musik, es ist ganz was Besonderes. Klar haben wir auch Konflikte gehabt. Also ich kann mich sehr gut erinnern, als wir dann mit 13 Jahren in Italien waren. Wir haben einen Klavierduo-Wettbewerb gemacht. Der Mama war auch dabei natürlich. Aber da haben wir uns mal gestritten, dann sind wir zum Spielen andere Seite von Straße, so wir haben miteinander gar nicht geredet und so, und das gab's auch natürlich. Aber wir genießen es, zusammen auf der Bühne zu sein.
Und dass Sie künstlerisch Ihre eigenen Wege gehen wollten, das war bis jetzt nicht, oder machen Sie das auch zusätzlich?
Also als wir studiert haben, war es schon, ich habe auch alleine Wettbewerbe gemacht, Konzerte gegeben, auch meine Schwester, Kammermusik gemacht mit anderen Musikern, das schon, sogar in Wien wollten unsere Lehrer auch, dass wir solistisch Karriere machen. Aber ich glaube, wir haben gute Entscheidung getroffen, dass wir doch gemeinsam diesen Weg gehen. Nämlich, es ist wirklich, wirklich hart. Es ist wirklich schwer, alleine auf den Reisen zu gehen und nach den Konzerten alleine zu sein. Auch auf der Bühne ist große Unterstützung, wenn noch auch Schwester da ist. Also für uns auf jeden Fall. Doch, das war eine richtige Entscheidung.
Jetzt ist es unheimlich schwierig, dass man eine Karriere als Musiker oder Musikerin macht. Das ist, glaube ich, für jeden wirklich ein steiler Weg und das schaffen nur ganz wenige, dass sie dann auch wirklich einen Durchbruch haben und eine Bekanntheit erlangen. Würden Sie sagen, dass Sie als Mädchen es da noch schwerer gehabt haben oder ist das egal?
Als Mädchen vielleicht nicht so gezielt als Frauen, aber damals in der Türkei, als wir noch Studenten waren, war Neid sehr groß. Also da war natürlich, es ist schon sehr lange her, man muss sich schon vorstellen, auch es gab nicht Noten zu kaufen, es gab keine CDs oder auch Schallplatten zu bekommen in der Türkei. Wir haben alles die Eltern von Ausland bestellt und es war wirklich schwierig. Und wir haben unsere Konzertplakate auch selber gezeichnet, gemalt und aufgehängt und teilweise sind sie auch zerrissen worden und so. Also das war dann auch üben zu Hause war nicht einfach für die Nachbarn, auch viele Beschwerden gekommen. Sind wir natürlich trotzdem am Ende dankbar, dass wir dann doch, dass sie am Ende dann akzeptiert haben, dass wir auch stundenlang geübt haben und so. Als Frauen eben nicht wirklich, aber als klassische Musikstudenten haben wir schon Schwierigkeiten gehabt.
In unserem Land, weil klassische Musik ganz eine fremde Musik war damals und nicht so sehr willkommen war.
Warum eigentlich? Ist das was eher westlich konnotiert war?
Ja, oder? Eigentlich schon. Und es war wirklich unbekannt. Es ist halt so anders gesehen.
Als etwas Fremdes quasi.
Ja, etwas Fremdes. Und,
aber jetzt ist es natürlich viel anders.
Ganz anders. Jetzt, ja. Wir haben Konservatorium gehabt damals in unserer Zeit und nur am ganzen Land nur Konservatorium, einen Konservatorium. Und jetzt mehrere und Festivals und tolle Festivals und ist es jetzt ganz anders.
Ja, den Eindruck hat man auch und ich meine, es haben sich die Zeiten ja wirklich geändert und ich würde ja fast sagen, klassische Musik ist ja eigentlich fast weltweit relativ beliebt, oder?
Ja,
wir arbeiten ja, CARE ist ja eine globale Organisation und wir arbeiten natürlich in vielen, in allen Kontinenten. Und es stimmt schon, dass es also wenig Konzerteinrichtungen in vielen afrikanischen Ländern eher wenig gibt, in Südafrika aber durchaus, dass auch dort ein gewisses Interesse ist. Aber es ist natürlich etwas Fremdes. Trotzdem ist es in der Zwischenzeit etwas Globales, oder?
Mhm. Ja, natürlich, total. Ja. Es ist nicht, Türkei, damals Frauen auf der Bühne, musizieren.
War ungewöhnlich, oder?
Ja, es war auch Mozart, Beethoven, das war total ungewöhnlich. Aber das waren damalige Zeiten.
Also würden Sie fast sagen, Sie waren sowas wie Pionierinnen auf dem Gebiet in der Türkei?
Ja, ja, schon.
Und ich kann mich auch an eine Geschichte erinnern in Wien, als wir hier vor auch vielen Jahren, schon mehrere Jahre her, gespielt haben, haben wir einen Anruf bekommen von der Veranstalter und sie haben uns gefragt, also dürfen wir Ihnen als Frauen auf der Bühne Blumen überreichen? Ist das erlaubt?
Unsere Religion.
Okay, aber wieso sollte das nicht erlaubt sein?
Also ich dachte, das war,
ich wundere mich jetzt gerade, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht viele türkische Mitbürger und Mitbürgerinnen haben in Wien und dass nicht sehr viele Österreicher und Österreicherinnen sehr gerne in ihr Land auch privat auf Urlaub fahren. Also es würde mir jetzt nicht einfallen, und ich bin sicher noch ein bisschen älter als Sie, es würde mir jetzt nicht einfallen, warum dürfte ich jemand einer Frau aus der Türkei keine Blumen überreichen?
Das ist eine interessante Geschichte. Ist wieder Jahre her.
Ja.
Es ist wieder, also jetzt sind wir mehr offener geworden.
Also wir nähern uns jetzt einem sehr interessanten Thema, das auch sehr viel mit der Arbeit von CARE zu tun hat, weil es wird ja, wir arbeiten weltweit, wir leisten humanitäre Hilfe und wir haben einen ganz starken Schwerpunkt auf Frauen und Mädchen. Das heißt nicht, bitte, dass wir nur Frauen und Mädchen helfen, sondern dass das auch eine Zielgruppe überhaupt ist. Wir können dann gerne kurz drüber sprechen, warum das so wichtig ist. Und also dann hat meine Frage vom Anfang schon ein bisschen gestimmt, dass es für Frauen doch ein bisschen anders ist, so eine Karriere hinzulegen, als wenn sie jetzt zwei türkische Burschen gewesen wären, oder?
Also als Frauen natürlich hat man überhaupt, also nicht nur in der Musik, allgemein global ein Problem. Es ist aber auch, wir haben ein Projekt auch da gemacht, Anonymous was a Woman. Das war auch der Ziel. Es ist nämlich nicht so, es wird auch oft so gesehen, dass Frauenunterdrückung nur in den islamischen Ländern ist es nicht. Es ist global, es ist überall. Es ist nicht nur Gewalt gegen Frauen, es ist auch Unterdrückung, es ist auch, also auch nicht, die Frauen oft werden auch nicht gleichberechtigt in der Arbeit. Daher haben wir dann gedacht, das müssen wir globalisieren und aufmerksam machen, dass es das Thema auch nicht heute ist, dass es in der Geschichte, in der Historie auch gibt. Und zum Beispiel auch Clara Schumann, die so viele Kinder aufziehen müsste, obwohl sie auch hervorragende Pianistin war, sogar vielleicht besser als ihr Mann Schumann, also Robert Schumann, trotzdem müsste zu Hause sitzen und sich um die Kinder kümmern. Es war auch für uns, es ist ja auch eine Unterdrückung, eine Art von. Deswegen haben wir auch mehrere Frauen, internationale Musikerinnen beauftragt, Kompositionen zu komponieren. Und da wollten wir das dann auch noch einmal aufmerksam machen.
Um auch Komponistinnen einmal in den Vordergrund zu rücken, was ja absolut exotisch ist. Frauen, die komponieren, es gibt viele, die das tun, aber sie werden einfach nicht, sie finden einfach nicht die große Beachtung. Wir sehen das ja auch bei Malerinnen, oder? Auch bei den Impressionisten. Stimmt. Die Impressionistinnen, die weiblichen, da hatten wir ja vor 2 Jahren, glaube ich, eine Ausstellung auch in Wien dazu. Die kennt kaum jemand. Die Maler kennen alle.
Ja, genau. Also meine Tochter ist auch Malerin. Ja. Sie ist schon, die wird jetzt 23. Und sie ist auch, sie engagiert sich auch sehr für die Gesellschaft, für Gleichberechtigung, für Solidarität. Und da bin ich sehr froh. Und ich sehe das auch. Also ich bin sehr, sehr froh, dass sie das schon sieht und auf jeden Fall auf einem guten Weg ist, sie wird eine starke Frau sein. Und das war auch unser Ziel, Frauen die Stärke, Mut zu geben, Stärke zu machen.
Also sie sind praktisch Role Models, oder? Ja, auch für junge Musikerinnen, die in der Türkei sich dazu entschließen, sie wollen auch Musik studieren und diesen Weg gehen, oder?
Ja, natürlich. Ja.
Ferhan, Sie haben das ja richtig angesprochen. Es ist absolut nicht so, das ist ein absolutes Stereotyp, zu glauben, dass besonders in islamischen Ländern Frauen unterdrückt werden. Ich meine, wir sind hier in Österreich. Österreich hat eine der größten Fallzahlen, was die Ermordung auch von Frauen betrifft, Gewalt an Frauen, häuslicher Gewalt. CARE sieht weltweit, dass die Pandemie, die noch nicht ganz hinter uns liegt, aber hoffentlich die schlimmsten Teile davon, dazu geführt hat, dass durch die Knappheit der Mittel, dass viele ihre Arbeit verloren haben, dass die ganze Zeit die Familie auf engem Raum oft zu Hause war, auch in Österreich, dazu geführt hat, dass also häusliche Gewalt in vielen Ländern, auch in Europa, da brauchen wir gar nicht drum herum reden, massiv angestiegen ist. Und wir sehen, dass bei vielen Entwicklungszielen, bei den nachhaltigen Entwicklungszielen, sehr viel sich wieder rückentwickelt und Erfolge auch kaputt gemacht werden oder zunichte gemacht werden, einfach durch diese Situation. Also ich gebe Ihnen absolut recht, das ist ein globales Phänomen und wir sollten alle miteinander aufpassen, dass wir da nicht Stereotype wiederholen, weil ich würde, so wie man mir nicht ansieht, dass ich aus Österreich bin, würde ich Ihnen nicht ansehen, ob Sie aus der Türkei sind oder wo immer auch her sind. Ja? Also das ist ja absolut, absolut, man sollte da auch ehrlich sein und auch selbstkritisch. Also das halte ich da für total wichtig. Glauben Sie, dass Frauen genug gefördert werden und einander genug fördern? Ganz allgemein, weil Sie haben ja recht, das ist ja nicht nur ein Thema für Künstlerinnen, das ist allgemein ein Thema in der Arbeitswelt.
Ja. Ich sehe das immer so, wenn eine Frau sich für Frauen engagiert, heißt es immer sofort, sie ist feministisch. Mhm. Und das wird dann, feministische Frauen werden auch dann nicht so sympathisch angesehen. Mhm. Das ist aber nicht feministisch. Das ist eigentlich etwas, was man eigentlich ganz normal sehen sollte. Und das ist nur gegenseitige Unterstützung. Das heißt nicht, eine feministische Frau unterdrückt dir nicht ein Mann. Das heißt auch nicht so. Mhm. Sondern versucht einfach, die Frauenrechte zu unterstützen.
Und selbst zu leben.
Und selbst zu leben.
Und die Rechte genau. zu kennen. Weil genau. sehr viele Frauen weltweit
ja.
mhm. kennen ihre Rechte nicht Nein. einmal. Und dann ist es auch schwer, die einzufordern.
Ja.
Es ist interessant, dass Sie sagen, man wird dann auch oft als Feministin angeschaut. Mhm. Möchte man das nicht sein als Frau? Also würden Sie sagen, Sie sind eine Feministin?
Ich bin, also wenn man mich als Feministin nennt, bitte gerne. Mhm. Aber ich sehe das gar nicht so. Ich sehe auch dieses Wort Feministen gar nicht so negativ, mhm. sondern eher diese Menschen, diese Frauen unterstützen die Frauenrechte.
Genau.
So sehe ich das.
Genau.
Also ich habe kein Problem, wenn man mich als mhm. feministisch sieht.
Mhm. Es ist spannend, dass man überhaupt darüber redet, will man das sein? Weil irgendwas ist passiert in den letzten 10, 15 Jahren, dass gerade also viel jüngere Frauen das gar nicht sein wollen und sich gar nicht damit auseinandersetzen wollen. Dass man ist Feministin. Wenn mich heute jemand fragt, mhm. dann sage ich natürlich, ja, ich bin Feministin, aber ich trage das nicht so vor mir her. Mhm. Hätte man mich vor 20 Jahren gefragt, wäre es mir vielleicht auch ein bisschen, mhm. weiß ich nicht, ja. ob ich das so gesehen hätte, obwohl ich vor 20 Jahren mich genauso für all das eingesetzt habe
ja.
wie jetzt.
Ja.
Mhm. Vieles ist halt auch selbstverständlich für uns.
Mhm. Ich glaube auch, dass was sehr wichtig ist, dass nicht sich zu gruppieren und die anderen auszuschließen.
Absolut.
Ich finde auch überhaupt das, was ich auch meiner Tochter immer weitergebe und mit ihr rede, weil sie natürlich in den jungen Jahren, sie ist ja schon ein großes Mädchen, mhm. sie hat jetzt ihre Gedanken auch sehr entwickelt, aber es gab schon auch immer wieder diese Diskussionen, sie denken nicht so wie ich, also ich schließe sie aus. Mhm. Das ist gar nicht in Ordnung. Ich habe immer ihr gesagt, also Austausch ist sehr, sehr wichtig. Ignoranz, was die Welt kaputt macht. Das heißt, wir müssen wirklich zuhören, nicht ausschließen, keine Gruppierungen machen, miteinander reden. Auch derjenige, der nicht in meiner Meinung ist, setze ich mich hin und frage, warum? Mhm. Denn wenn wir ausschließen, ist das Problem, wird immer da sein.
Ja, absolut, da haben Sie absolut recht. Und sich für also Frauenrechte sind Menschenrechte. Das ist das, wofür sich CARE einsetzt.
Genau.
Und ist etwas total Selbstverständliches. Nur sehr viele Menschen, kennen weder die Menschenrechte noch die Frauenrechte und haben auch nicht die Mittel und die Bildung und die Unterstützung, sich da durchzusetzen und sich da Informationen zu holen. Und das ist ein Teil der Arbeit von CARE weltweit. Und ein ganz großer Teil unserer Arbeit ist eben die Arbeit mit Flüchtlingen. Jetzt kommen Sie aus einer, Ihr Heimatland ist in einer Region, wo also die meisten Flüchtlinge im Nahen Osten in der Zwischenzeit konzentriert sind. Sie sind eigentlich aufgewachsen in einer eher konfliktiven Region. Haben Sie das irgendwie als Kinder oder Jugendliche mitgekriegt? Hat das irgendwie eine Rolle gespielt für Sie?
Also wir kommen von sehr modernen Eltern. Also da sind wir sehr dankbar. Natürlich war unsere Großmutter mit Kopftuch und überhaupt hat fünfmal gebeten und so. Aber im Gedanken war sie eine sehr, sehr moderne und sehr intelligente Frau. Und hat uns auch immer gesagt, es ist nicht wichtig, von wo du kommst, welche Religion du hast. Heirate den Mann meiner Tochter, den du liebst. Also das war eine 83-Jährige mit Kopftuch tragende Frau. Die hat das so gesehen. Und wir müssen natürlich, ich muss sagen, also unsere Generation, wir haben es gut gehabt. Manchmal wissen wir gar nicht, wie schlecht vielen Menschen es geht. Wir können uns, ich meine, wir wissen ja, wir leiden, wir sehen Bilder und so, aber das wirklich mittendrin in einem Krieg zu stecken, muss verheerend. Es ist wirklich, kann man sich gar nicht vorstellen. Daher brauchen wir große, große Empathie. Und bitte, ich bitte allen, dass sie auch so sehen und nicht diese Leute nach Hause schicken müssen. Es kann uns allen auch passieren. Es ist nicht so, dass die schöne, gute Welt, was wir haben, ist ewig da ist. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Jetzt sind wir dran, wir unterstützen. Und vielleicht irgendwann in der Zukunft werden sie uns auch unterstützen, diese Flüchtlinge, die vom Krieg weglaufen.
Da haben Sie etwas absolut Aktuelles gesagt, denn der Abend, bei dem Sie dann aufgetreten werden sind, weil dieser Podcast wird höchstwahrscheinlich erst nach unserem Konzert veröffentlicht, der ist ja anlässlich des Weltflüchtlingstages. Das ist sehr aktuell, jetzt halt bei uns in Europa durch den Krieg in der Ukraine. Aber wir vergessen natürlich auch nicht auf all die anderen Kriege und Krisen. Syrien ist im 12. Jahr des Krieges. Wir denken an den Jemen, wir denken an die vielen Flüchtlinge in Lateinamerika, also wirklich weltweit. Und was Sie sagen, ist etwas, das sollte eigentlich uns der Krieg in Europa auch vor Augen führen. Das kann jeden betreffen. Niemand ist sicher und wir sollten nicht alles als selbstverständlich nehmen. Weder, dass wir heute uns den Luxus leisten können, darüber zu diskutieren, wollen wir feministisch sein oder nicht. Das ist ganz egal in Wirklichkeit. Wir sollten uns für Frauenrechte und Menschenrechte gemeinsam einsetzen, egal wer sie in erster Linie definiert und erfunden hat. Es gibt Dinge, die sind nicht verhandelbar. Und wir sollten uns halt für die Schwächsten in einer Gesellschaft einsetzen. Das sind nicht immer Frauen, aber sehr oft Frauen und Mädchen.
Also als der Krieg ausgebrochen war in Syrien, ich lebe am Land. Und mein Mann und ich, wir haben uns sofort entschlossen, wir möchten gerne helfen, so viel es geht. Und wir haben Platz gehabt und wir haben uns angemeldet. Und dann ist eines Tages ein syrischer Flüchtling bei uns geklopft. Und wo ich lebe, war dieses Thema schon entstanden, aber ganz weit weg. Gell? Es gibt so wunderbare Menschen, die wollen, wir haben dann gesehen, die wollen alle helfen, die wollten alle wirklich helfen. Aber sie haben das nicht wahrnehmen können. Es ist nicht so übermittelt worden von Media und so. Sie haben nur beobachtet, mehr wussten sie nicht, was sie machen können. Und als wir das dann, also als er gekommen war zu uns, wir haben die Tür aufgemacht, das vergesse ich nie, mein Sohn, damals war er 5, 6 Jahre alt, hat ihn gesehen,
gerannt, hat ihn umarmt, so fest. Ich sag, ist das, das sollte die reale Welt sein. Mhm. Und er hat dann bei uns gewohnt, so 1,5 Jahre, und dann ist die Familie gekommen, 2 Mädels und Ehefrau. Und bei uns dann im Ortschaft, alle haben die Familie geliebt. Und alle wollten etwas tun, damit er nie mehr weggeht. Von der, also es war so unglaublich toll zu beobachten. Wirklich. Ich meine, das war toll.
Das ist ein sehr berührendes Beispiel, ja. Fersan, dass Sie uns da erzählen. Und es zeigt etwas, sobald man natürlich dann die Person vor sich hat, um die es geht, sobald die ein Gesicht hat und sobald man die kennenlernt, sind es nicht mehr anonyme Zahlen.
Überhaupt nicht.
Ja, weil wenn wir uns jetzt vergegenwärtigen, die UN spricht von 82 Millionen Flüchtlingen weltweit, die sind jetzt nicht alle international unterwegs. Die meisten Menschen werden ja in ihren eigenen Ländern vertrieben und bleiben dann in ihren eigenen Ländern und Regionen. Aber sobald man dann einen oder eine von dieser Riesenanzahl kennenlernt, kann man sich viel besser vorstellen. Dann kriegt es ein menschliches Gesicht. Und dann ist ja, glaube ich, auch weltweit die normale Reaktion, dass man helfen möchte.
Ja.
Das ist ja nichts, was selten vorkommt. Also, oder? Das ist ja wirklich die ganz normale Reaktion. Ja. Ja. Man möchte helfen. Eins ist natürlich klar, Sie haben jetzt ein schönes Beispiel für Ihr persönliches Engagement gezeigt, und viele persönliche Engagements sind natürlich auch enorm wichtig, weil die bringen auch vielen Menschen Erleichterung. Aber wenn man jetzt die Arbeit von Care anschaut, wir müssen natürlich Millionen Menschen sehr schnell eine Grundversorgung zur Verfügung stellen. Das ist das, worum es da geht. Ja. Egal, ob das jetzt in der Türkei ist, ob wir das in Syrien direkt machen, in Jordanien, in all diesen Ländern im Nahen Osten sind wir seit vielen Jahren tätig. Und da wird Millionen Menschen mit Geldern von der Europäischen Union, auch mit Geldern der österreichischen Bundesregierung und mit privaten Spenden, da wird wirklich Millionen Menschen über einen langen Zeitraum geholfen, jetzt nicht zu einem komfortablen, luxuriösen Leben, sondern dass sie so lange aushalten, bis sie selbst entscheiden können, wie sie dann den Rest ihres Lebens gestalten wollen. Weil das sehen wir doch jetzt auch bei den Flüchtlingen und bei den Menschen, die aus der Ukraine zu uns kommen. Viele gehen bereits zurück.
Ja,
und stimmt. Alle sagen, sie wollen zurückgehen. Und ich arbeite jetzt seit über 30 Jahren in diesem Bereich und ich habe noch nie jemand getroffen, der geflohen ist und gesagt hat, ich möchte nicht mehr nach Hause gehen. De facto können viele nicht mehr, aber sie glauben, dass sie es können. Und ich glaube, das sollten wir auch unseren Hörern und Hörerinnen vermitteln. Niemand begibt sich auf die Reise und denkt sich, ich fange jetzt ein ganz neues Leben an. Die meisten sagen, oder alle sagen, praktisch alle sagen, kurz nur und dann will ich nach Hause.
Ja, so ist es. Also
wenn sie das können.
Wenn sie das können,
natürlich. Das muss man halt dazu sagen. Ja, das ist halt in vielen Fällen nicht möglich und du kannst doch keine Existenz mehr aufbauen. Ja? Weil wenn wir jetzt von der Ukraine anschauen, die zerstörten Städte, was sollen die Leute dort machen? Also die gehen dann in die Ukraine und gehen zu irgendwelchen Verwandten, das sieht man auch in Syrien, die zurückgehen können, nicht immer dorthin zurück, wo sie hergekommen sind.
Ja.
Genau. Und ich finde es auch wirklich toll, dass Care sich auch um die Frauen und die Kinder kümmert, weil oft wird das vergessen. Das ist wirklich das, da sollten wir wirklich zusammenhalten. Das ist wirklich super Sache vom Care. Ich finde das toll, als ich es auch gelesen habe. Denn oft gehen die Kinder zugrunde und Gründe und die wissen gar nicht, was. Und da muss man einfach.
Die Kinder ist unsere Zukunft.
Absolut. Und es sind so viele unbegleitete Kinder. Und ich habe das selber so oft in Krisen gesehen. Ich meine, ich arbeite jetzt nicht direkt in einem Krieg, aber in Krisengebieten sind wir sehr häufig. Mhm. Und ich habe das so oft gesehen, dass unbegleitete Kinder, so 13-, 14-Jährige, wenn da was verteilt wurde, und das ist natürlich alles nicht wahnsinnig strukturiert. Da musst du wirklich die rausnehmen und den Kindern extra etwas geben und die auch begleiten, wo sie dann im Flüchtlingslager wohnen, dass sie damit zu Hause ankommen. Oder auch Frauen, die kommen zum Beispiel mit kleinen Kindern und mit der Oma. Und dann kriegt ihr ein riesiges Care-Paket oder was immer. Da ist dann drin Reis, Öl, alle Grundnahrungsmittel. Ja. Die kann das zum Teil nicht einmal schleppen. Das heißt, was macht Care? Wir sorgen dafür, dass dann jemand gibt, der mit einem Wagerl oder mit einem Esel oder was immer, was halt dort verfügbar ist, in der Sahelzone sind das auch Lasttiere, das dann dorthin trägt zu dem Zelt, wo die Frau mit der Oma und den kleinen Kindern wohnt. Ja. Weil sonst könnt ihr das nicht einmal wegkriegen, weil das so schwer ist, weil das für einen Monat die Ration ist. Mhm. Ja. Und ich möchte noch einmal sagen, Care hilft allen, aber wir schauen halt besonders drauf, dass zum Beispiel, wenn schwangere Frauen sind, in einem Krieg, in einer Naturkatastrophe, dass es extra Unterstützung für die gibt.
Ja.
Und diese ganzen Schutzmechanismen, ich meine, wir haben es jetzt auch im Ukraine-Krieg gesehen, Sie haben das sehr schön beschrieben, dass jemand bei Ihnen zu Hause aufgenommen wird. Jetzt sind Sie ein Mensch, der integer ist, der Menschen gut behandelt. Das tun aber nicht alle. Das heißt, wenn Frauen oder junge Mädchen unbegleitet alleine über die Grenze kommen, dann sollen die nicht irgendwo einsteigen und mit irgendjemand irgendwohin mitfahren. Dafür braucht es dann eben Organisationen, große Hilfsorganisationen, die nicht nur eine Beratung einrichten, sondern auch schauen, dass diese Leute sicher untergebracht werden, weil ein 14-jähriges junges Mädchen möglicherweise in einer Einrichtung oder ganz sicher in einer Einrichtung besser untergebracht ist als zum Beispiel in einem Privathaushalt. Ja, da gibt es ja alles, es gibt gute Menschen und weniger gute. Wir haben vorher schon drüber gesprochen. Ja. Aber das ist etwas, worauf Care ganz besonders achtet, dass darauf nicht vergessen wird.
Genau, das finde ich toll. Auch die Kinder für die Krieg erleben, die sind jetzt traumatisiert und die muss man auch in der Zukunft auch muss man unterstützen. Psychische Unterstützung brauchen sie. Auch wenn Krieg vorbei ist, sind sie noch lange, lange nicht weg von diesem Trauma. Und da muss man dann noch natürlich, das finde ich toll, dass Care das auch macht. Das ist
genau, super. Und wie gesagt, also Care ist absolut für alle Menschen da, aber im Zentrum unserer Arbeit steht eben, dass es spezielle Programme gibt für spezielle, man sagt eigentlich auch nicht mehr Zielgruppen, aber für bestimmte Gruppen, die das halt besonders brauchen. Ja, weil wir haben oft Diskussionen und da heißt es, naja gut, eine Überflutung betrifft alle gleich. Na, eigentlich nicht, weil die meisten Frauen in Südasien können nicht schwimmen.
Ja.
Viele Männer auch nicht, aber mehr Männer, mehr Burschen als Mädchen und Frauen können schwimmen. Oder haben Sie schon mal gehört, dass viele Frauen in Südasien zum Beispiel, wenn in Bangladesch Überschwemmungen sind, das traditionelle, normale Gewand, das jeder anhält, das zieht dich runter, da ertrinkst du. Da kannst du, selbst wenn du ein bisschen schwimmen kannst, kannst du dich nicht retten. Frauen nehmen immer ihre kleinen Kinder mit und die alten Leute und haben viel mehr Ballast auf sich, egal wo ein Erdbeben oder was immer passiert, als die meisten Männer. Das heißt, die Todesrate von Frauen in Katastrophen ist deutlich höher, weil sie nicht so beweglich dann sind, weil sie so viel Zeug mit haben, weil sie sich um die Kinder kümmern. Also das ist, wo ich wirklich sagen muss, oder wir von Care sagen, ja, es betrifft alle dramatisch, ja, aber die Auswirkungen sind für Frauen und Mädchen schon noch einmal anders. Ja, und das beachten wir speziell. Aber helfen tun wir natürlich auch Burschen und Männern und allen. Das ist ja klar. Aber dass man darauf achtet, dass allein sind Ausbildungen, dass auch Männer darauf achten, wie sie dann Frauen speziell in dieser Situation helfen können.
Genau,
toll.
Das sind jetzt super. Ja.
Nein, das freut mich wirklich. Care ist sehr stolz darauf, dass wir sie gewinnen konnten für diesen Abend.
Wir freuen uns auch. Große Freude für uns.
Ich würde mir persönlich wünschen, dass es vielleicht der Anfang ist einer Zusammenarbeit. Vielleicht können wir auch andere Dinge zusammentun.
Sehr gerne.
Und ja, wie gesagt, dieser Podcast wird nach unserem großen Konzert veröffentlicht werden. Ich hoffe, dass viele Menschen die Möglichkeit nutzen, sie live auf der Bühne zu sehen. Und großes Dankeschön an Sie beide, großes Kompliment und vielen Dank, dass Sie heute meine Gäste waren, Ferhan und Fersan Önder.
Dankeschön.
Wir bedanken uns auch.